ich meine Bindungsangst überwunden habe, warum ich Männer aufrütteln will und was Sicherheit ist das neue Vorspiel wirklich heißt. Das soll heute Thema in unserem Podcast sein. Uschi, ich grüße dich.
Hallöchen, meine Liebe.
Hallöchen. Wir haben uns überlegt, dass wir euch die Chance geben wollen, uns nochmal ein bisschen besser kennenzulernen. Vielleicht unsere Beweggründe noch besser verstehen können, warum wir manche Dinge hier überhaupt so machen oder was uns dahin geführt hat, zu dem, was wir so tun. Und deshalb machen wir mal zwei Folgen, also die nächsten zwei Folgen, so ganz persönliche Interviews mit uns selbst. Das heißt, heute ist es mein Part tatsächlich, dass ich von Uschi befragt werde und ein bisschen aus meinem Hintergrund erzähle. Und beim nächsten Mal fühle ich der Uschi auf den Zahn. Das ist der Plan.
Was?
Jawohl, das ist der Plan. So.
So ist der Plan. Ja, ganz genau. Und dann übernehme ich tatsächlich jetzt einfach mal das Ruder, liebe Andrea.
Ja,
ich bin gespannt, wie sich das bei dir anfühlt. Wir sind natürlich jetzt nicht so, dass wir anfangen mit, wie alt bist du, wo lebst du,
um meine was Hobbys geht. Sind.
Ja, genau, nein, das machen wir nicht. Wir bleiben natürlich im Beziehungsthema. Mhm. Und da komme ich direkt, ich grätsch da voll rein. Und du hast ja auch viel Erfahrung. Du bist... Ja, also auch persönliche Erfahrung. Ich meine jetzt nicht im Coaching und so weiter. Und deswegen stelle ich dir jetzt mal ein paar Fragen, die mir so durch den Kopf gegangen sind. Also, jetzt kommt als erstes, hören Sie genau zu, bitte, Frau Andrea. Was war dein, ich gebe die Liebe nicht auf, Moment nach all den Beziehungsabbrüchen in deinem Leben? Du bist dran.
Also ich weiß gar nicht, ob es den einen Moment gab. Es gab zwei Ehen, die ich abgebrochen habe. Und es gab davor, also es gab gar nicht viele Beziehungsabbrüche. Es gab eigentlich drei Beziehungsabbrüche, also eine lange oder eine Beziehung und zwei Ehen. Aber es gab viele Abbrüche von, wo ich mich verliebt habe und es ist nichts draus geworden. Also das gab es schon. Und ich weiß nicht, ob es den Moment gab, wo ich gesagt habe, ich gebe die Liebe nicht auf. Grundsätzlich ist Aufgeben für mich keine Option. Und ich glaube, wenn es so einen Moment gab, wo ich gesagt habe, ich will aber dieses Liebesding erleben, dann war das tatsächlich in meiner letzten Ehe, wo ich irgendwann aus dem Nebengebäude, was wir damals hatten, wo ich meine Coachings gemacht habe, rausgekommen bin und da quasi dann auf unser Wohnhaus gucken konnte und wusste, ich erzähle hier anderen Leuten gerade was über Liebe und versuche denen zu vermitteln, wie man gute Beziehungen führt und gehe jetzt aber in mein Zuhause zurück, wo mir das nicht gelingt. Und habe an zwei oder drei Tagen, also ich sehe mich da noch ziemlich stehen auf diesem kleinen Hügel, wo ich innerlich gemerkt habe, irgendwas ist nicht rund in deinem Leben, das geht so nicht. Ich kann nicht anderen Leuten was verkaufen, was ich selber nicht für mich in Anspruch nehme. Und daraus ist dann schon der Gedanke von, ich muss mich trennen, gewachsen. Und ich wollte einfach wissen, wie das geht mit dieser Liebe. Dass das so ein längerer Weg werden würde, war mir in dem Moment noch nicht klar. Aber ich bin sehr froh, dass ich ihn gegangen bin, weil letzten Endes hat er mich genau dahin geführt, wo ich auch hin wollte.
Ja, das heißt, du hast auch für deinen Beruf Authentizität benötigt.
Absolut. Ja?
Also das heißt jetzt grob gesagt, du kannst keinen Fisch verkaufen, wenn du selber keinen magst.
Genau, exakt. Ne?
So ungefähr könnte man das sagen.
Genau so.
Ja. Und was super genau wichtig. Motiviert dich denn dann, jetzt jeden Morgen aufzustehen und deinen Job zu machen?
Also A ist es schon die Freude einfach an dem Thema. Ich liebe dieses Thema Beziehungen, weil es einfach so vielfältig ist, so facettenreich ist. Und es ist für mich das, was uns am glücklichsten macht. Also das ist so eine existenzielle Sache. Alles im Leben basiert aufgrund von Beziehungen. Also wir sind Lebewesen, die einfach gar nicht ohne einen Kontext existieren können. Also wir werden geboren innerhalb einer Beziehung und wir brauchen Beziehung, um gedeihen, um wachsen zu können. Also es geht nicht ohne Beziehung. das Wissen, dass viele Menschen, glaube ich, noch nie in ihrem Leben wirklich schöne, sichere, liebevolle, wertschätzende Beziehungen erlebt haben, in denen sie wirklich aufblühen konnten, finde ich traurig. Und ich weiß, dass es anders geht. Und die Motivation, glaube ich, für mich ist immer wieder, Menschen, das können wir anders. Ja, wir haben Scheiße erlebt, wir haben traurige Dinge erlebt, wir haben schwierige Dinge erlebt, aber wir haben sie auch alle überlebt. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Und diese Liebe, diese Beziehung ist machbar. Nicht von jetzt auf gleich, weil wir haben so Muster, die sich einschleichen, die haben wir nun mal. Aber wenn wir die erkennen, können wir die auch verändern. Und es ist, ich sage immer, für jeden möglich, eine gute Beziehung zu führen. Wie die letzten Endes aussieht, da gibt es kein Patentrezept, weil du entscheidest, ja, was für dich gut ist, ist vielleicht für mich nicht gut. Aber Menschen dabei zu unterstützen, zu sagen, hey, was wünschst du dir? Weil ich bin zutiefst davon überzeugt, dass sich jeder Liebe, Zuneigung, eine Form von Intimität einfach wünscht. Ob mit einem Partner, ohne Partner, ob mit sich selbst, wie auch immer. Aber ich glaube, alles ist in Beziehung und das darf gelingen.
Was macht das mit dir, wenn du jetzt ein Coaching machst und du siehst, die wachsen an dem, was die bei dir gelernt haben und die gehen hinterher raus und sagen zu dir, ey, das hat uns jetzt geholfen und ab jetzt haben wir wirklich das Gefühl, wir haben dazugelernt und führen eine Beziehung auf Augenhöhe mit Wertschätzung, mit Liebe, so wie man sich das vorstellt, hat uns sehr geholfen. Was macht das mit dir?
Im ersten Moment bleibe ich ganz ruhig und sage, lass uns mal abwarten. Also wenn ihr mir das in 14 Tagen oder im halben Jahr immer noch erzählt, dann können wir uns alle auf die Schulter klopfen. Weil ich glaube, dieses Gefühl von, wenn die rausgehen aus dem Coaching, dann haben sie was mitgenommen, dann haben sie was verstanden und das löst hoffentlich auch dann schöne Gefühle aus. Aber das ist häufig sehr kurzweilig. Das ist wie manchmal, wenn du aus irgendeinem Seminar rausgehst und hast einen Aha-Moment gehabt und gehst raus voller Elan und tschakka, jetzt haben wir es verstanden, jetzt wird alles toll.
Ja.
Ja, das ist so ein erster Impuls, der ist auch wichtig und der ist auch richtig, aber letzten Endes zeigt es die Umsetzung. Und wenn ich merke, dass die im Prozess wirklich wachsen und wirklich alles geben, damit ihnen die Beziehung, die sie sich von Herzen wünschen, gelingt, dann kann ich sagen, okay, ne, wenn ich so sehe, nach 3 Monaten oder nach einem halben Jahr, tschakka, das ist wirklich echt, was ihr hier sagt. Und dann, und ich fühle das auch, weil ich schon den Weg gesehen habe. Klar, dann bin ich, freue ich mich. Also dann bin ich auch meistens berührt, weil ich dann weiß, ich habe gar nicht viel Arbeit geleistet. Ich habe die ein bisschen angeschoben. Die Arbeit leistet immer das Paar selber. Mhm. Aber gute Fragen zu stellen ist, glaube ich, wichtig. Und wenn mir das gelingt, dass es reicht, damit die in Bewegung kommen, dann erfüllt mich das. Also es ist einfach eine tiefe Erfüllung von, okay, ich folge meiner Mission. Also ich folge meiner Mission, meiner Berufung und dann bin ich einfach sehr erfüllt und auch sehr dankbar für das Vertrauen, was sie mir natürlich gegeben haben. Ja, und vielleicht auch manchmal ein bisschen stolz. Ja, so, schöner
ja, Stolz. Darf man ja auch. Gibt es denn bei dir in deiner persönlichen Entwicklung irgendeinen Moment, auf den du besonders stolz bist?
Ja, auf jeden Fall. Also das war nicht immer so. Ne? Das hat auch, ich habe das auch lernen dürfen, dass ich auch auf die Dinge, die ich mache, stolz bin. Aber ich bin also eigentlich auf meine ganze Entwicklung inzwischen stolz. So aus dem kleinen, dicken Moppelchen irgendwie trotzdem eine gestandene Frau geworden zu sein, die ihr Liebesglück tatsächlich auch lebt und gefunden hat. Also so diese Metamorphose von der Raupe auch nach 2 unglücklichen Ehen, aber doch irgendwann der Schmetterling geworden zu sein, der jetzt inzwischen seit 10 Jahren mit seinem Liebsten an der Seite wirklich diese Beziehung rockt und sagt, ey, das ist genau das, was ich will. Und auch, dass wir vor jetzt schon 4 Jahren den Schritt nach Mallorca gemacht haben, gemeinsam und gesagt haben, wir erfüllen uns hier wirklich einen Traum, wir wollen am Meer leben und das einfach gemacht haben, sogar in einer Zeit, die ja auch schwierig war, war noch Corona. Das finde ich schon cool, ja.
Das ist ja auch wirklich schön da. Ich meine, ich war ja da. Für alle, die es nicht wussten, ich war schon da. Ich werde auch sicherlich nochmal kommen.
Ja.
Und, ja, das ist auch wirklich schön. Da kann man auch stolz drauf sein. Ich möchte nochmal zurückkommen auf deine Kindheitserfahrung. Du hast gerade gesagt, ja, so früher das Moppelchen, offensichtlich bist du auch gemobbt worden. Eine Kindheitserfahrung, die vielleicht auch heute so ein bisschen deine Arbeit trägt. Was meinst du, hast du da so rausgelernt? Was hast du dafür auch aus den negativen Erfahrungen mitgenommen?
Also mitgenommen habe ich, dass, dass Ablehnung eigentlich in der Regel gar nichts mit mir zu tun hat. Mhm. Und dass die Muster, die ich mir quasi auf die Festplatte gezimmert habe, ja meine Überlebensstrategien waren zu einer Zeit, wo ich es nicht besser wusste. Mhm. Also als Kind hatte ich keinen anderen Handlungsspielraum. Ne? Wenn ich Ablehnung erfahren habe, sei es von meiner Mutter, die mir gesagt hat, wenn du nicht artig bist, kommst du ins Heim, die angerufen hat und so getan hat, als ob sie mit dem Heim telefoniert und mir wirklich gesagt hat, so, die kommen dich gleich holen und 3 Tage nicht mit mir gesprochen hat. Also so Liebesentzugssachen halt. Oder ob es meine Mitschüler waren, die mich gekniffen haben oder was weiß ich, die dicke Sau oder Sachen, die eben auf dem Schulhof hinter einem hergerufen worden sind. Mhm. Und ich ja immer schon gedacht habe, ich bin das Problem oder ich bin falsch. Ne? Ja. Ich genüge nicht, ich bin nicht gut genug oder ich muss immer was dafür tun, damit ich geliebt werde oder ich muss es allen recht machen. Also versucht habe meiner Mutter oder auch meinem Vater, es immer recht zu machen, damit ich keine Prügel kriege. Also sind schon Sachen, die natürlich sehr, als Kind habe ich das gemacht. Ich muss es allen recht machen. Es hat was mit, ich bin schuld.
Um geliebt zu werden, ja.
Genau, ne, um geliebt zu werden, so diese Muster. Da hatte ich keine Wahl oder keine andere Chance. Aber irgendwann habe ich verstanden, wait a moment, das muss doch nicht mehr so sein. Ich bin kein Kind mehr. Ich kann mir heute angucken, warte mal, hat es wirklich was mit mir zu tun? Wenn mir einer was hinterherruft, meint er nicht mich, dann reagiert er seinen Frust an mir ab, aber er meint nicht wirklich mich. Und wenn es ihn stört, wie ich aussehe, ist es sein Problem, ist nicht mein Problem. Und ich bin auch nicht wirklich der Störfaktor in seinem Leben, sondern er ist mit irgendwas ganz anderem unzufrieden. Oder diese Ablehnung, die ich dann erfahren habe, das hat es war keine Ablehnung mir gegenüber, sondern es war die Ablehnung von einem Gefühl desjenigen, der mich quasi nicht wollte. Aber es hatte nichts mit mir zu tun, weil ich habe nichts falsch gemacht. Also es ist eher die Angst meiner Mutter vielleicht vor der gute Ruf, ne, wenn das Kind nicht ordentlich gehorcht so. Das war aber ihre Angst und die hat sie auf mich projiziert und hat dann, weil sie es auch nicht besser wusste, halt zu diesen Handlungsmaßnahmen gegriffen. Aber es hatte gar nichts im Ursprung mit mir als Mensch zu tun.
Ja, das verstehst du natürlich als Kind nicht, ne?
Überhaupt nicht.
Kommt später. Wenn du jetzt rückblickend deinem kleinen Kind oder deinem früheren Ich was mit auf den Arbeit geben, auf den Weg geben würdest, ich bin immer noch auf der Arbeit, was würdest du der kleinen Andrea sagen wollen?
Ich glaube, das, was ich mir für jeden Menschen wünschen könnte, also wenn ich irgendeine Zauberkraft hätte und hätte einen Wunsch frei, dann würde ich in jeden Menschen und auch in mein jüngeres Ich einpflanzen, der Gedanke, du bist immer gut, so wie du bist. Also wenn ich das damals für mich erfahren hätte und nicht daran gezweifelt hätte und so durch die Welt gegangen wäre, hätte ich viele Dinge in meinem Leben anders gemacht. Und wenn wir Menschen grundsätzlich nicht die Sorge hätten, nicht genug zu sein, würden wir, glaube ich, in unseren Beziehungen viele Dinge gar nicht machen und auch gar nicht so erleben, wie wir sie denn machen und erleben, leider. Also wenn wir alle das Bewusstsein hätten, dass wir erstmal gut sind, so wie wir sind. Das heißt nicht, dass wir nicht Fehler machen, das meine ich nicht damit.
Nein, das hat ja damit nichts zu tun, aber grundsätzlich.
Ja, so eine Grundliebe in uns haben, zu uns selbst. Und so ein Grund-Selbstbewusstsein von, ich weiß, dass ich erstmal ein guter Mensch bin. Und dann kommt das Leben dazu, was ich daraus mache. Aber diese Haltung innerlich zu haben, dass ich getragen bin, so dass ich gut bin. Und das kann auch mir keiner wegnehmen. Also das würde ich gern meinem jüngeren Ich sagen, aber jedem jüngeren Ich. Einfach du bist immer erstmal richtig und verdienst es, geliebt zu werden.
Ja, das wäre schön, wenn jede Mutter, jeder Vater seinem Kind das generell mitgeben könnte und würde. Aber oft sind die ja selber so verkopft, dass da irgendwas, die das nicht machen lässt. Ne?
Absolut, absolut.
Ja, ja.
Und das machen die ja nicht bewusst, sondern weil sie es auch nicht gelernt haben.
Nein, natürlich, natürlich nicht. Ne? Man weiß ja nicht, was es da für Vorgeschichten gibt, dass es war. Ja, ich finde dich auf jeden Fall jetzt toll, wie du bist.
Dankeschön.
Ja, und irgendwann hat es ja da tatsächlich den Wendepunkt und eine Haltung gegeben. Und es gab auch irgendwann einen Moment, an dem du zum Beispiel die Bindungsangst wirklich verstanden hast.
Ja.
Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, absolut. Also ich habe diverse Ausbildungen in meinem Leben gemacht und bin tatsächlich mit der Bindungsangst so wirklich in Kontakt gekommen. Also ich bin, also A, habe ich Familientherapie 2 Jahre studiert oder 3 Jahre, glaube ich, waren sogar an der FH damals in Bielefeld und habe dann noch ein paar Jahre später den Traumatherapeuten gemacht. Mhm. Und da ist mir eigentlich erst wirklich bewusst geworden, was mein Verhalten eigentlich ist und woher das resultiert. Also A, der Wunsch nach Nähe und auch Männern hinterherzulaufen, alles Mögliche dafür zu tun, dass sie irgendwie auf mich aufmerksam werden oder mich auf ungute Beziehungen einzulassen, in denen ich eigentlich mehr leide und letzten Endes aber immer wieder nur Ablehnung kreiere. Mhm. Und dass das eigentlich aber die Angst davor war, mich zu binden. Weil aufgrund von einigen frühkindlichen Erlebnissen hatte ich einfach so Bindung. Ich kann mich auf Erwachsene sowieso nicht verlassen. Ich kann mich auf Menschen eigentlich auch gar nicht verlassen. Die lassen mich irgendwann alleine. Mhm. Und daraus hat sich diese Angst entwickelt. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich mich nicht festbinde, dann passiert mir ja auch nicht so viel.
Das ist der einfache Weg.
Mhm. Der einfachere Weg. Und habe dann natürlich genau das immer wieder kreiert. Habe Ablehnung kreiert, weil ich dieses Muster kannte. Also das Gefühl von Ablehnung ist mir vertraut. Und das war mir sicherer, als mich wirklich an einen Menschen zu binden, dem zu vertrauen und dann zu riskieren, dass er mich vielleicht aber doch irgendwie mal enttäuscht oder ablehnt.
Ja, ja.
Also aus der Angst heraus, aber das wusste ich gar nicht. Aber da zu verstehen, ich habe traumatische Erlebnisse gehabt als Kind. Und daraus ist diese Bindungsangst entstanden, weil ich das an Schmerz gekoppelt hatte. Also Liebe, Verliebtsein war auch gleichzeitig immer Schmerz. Und das auseinanderzuziehen, das habe ich wirklich in der Traumaausbildung absolut verstanden und habe dann mich sehr intensiv mit Entwicklungstrauma beschäftigt und habe verstanden, es ist nicht immer das dicke Ding. Also wenn ich sage, jemand ist traumatisiert oder ich habe frühkindliche Traumatisierung erlebt, heißt das nicht, ich bin misshandelt, missbraucht, gefoltert oder sonst was worden. Entwicklungstrauma bedeutet wirklich über einen längeren Zeitraum einfach nicht erblühen zu können, einfach nicht meine Bedürfnisse ausleben zu können, immer wieder zu hören, ne, wie ich es gerade ein bisschen kurz angerissen habe bei meiner Mutter halt, du bist nicht richtig und ich bring dich weg. Also die Beziehung in Frage zu stellen oder zu sagen, du gehst raus aus dem sozialen Kontakt oder ich bin damals, nur um ein Beispiel zu nennen, ich bin mit 6 Jahren ins Kinderheim gekommen für Asthmakranke. Ich hatte Asthma und bin an die See verschifft worden. Früher war das noch diese Seeverschiffung.
Ja, ja, halt. Nordseeluft. Die gute
Nordseeluft, ganz genau. Ja, ja. Und habe mich getrennt worden von meinen Eltern nach einer Mandel-OP, wo ich auch schon allein im Krankenhaus war. Das war so das erste Trauma. Und damals durften die Eltern ja noch nicht bei den Kindern übernachten.
Das ist ja heute Gott sei Dank anders.
Genau, kurz danach kam eben diese Seeverschiffung und da war ich 6 Wochen komplett getrennt von meiner Familie und bin da in dem Heim misshandelt worden. Das waren so Kindheitseinschnitte halt. Die habe ich als Kind ja gar nicht verstanden, die haben meine Eltern nicht verstanden, aber da ist in mir einfach ganz viel Vertrauen kaputt gegangen in Menschen generell.
Ja.
Und dann natürlich noch die Verhaltensweisen meiner Mutter ein bisschen on top haben dazu geführt, dass ich einfach gar nicht mehr mich festbinden konnte und wollte. Und das haben ganz viele Menschen. An unterschiedlichsten Stellen in ihrem Leben hat eine Bindung vielleicht zu ihren Eltern nicht gut funktioniert. Durch nicht mal immer so ganz dicke Dinge, aber über einen längeren Zeitraum konstant einfach diese schlechten Erfahrungen zu machen. Das nennen wir auch eben Entwicklungstrauma. eine unsichere Bindung zu haben, nicht zu wissen, ist meine Mutter heute gut drauf, ist sie schlecht drauf,
ja.
mal werde ich geliebt, mal werde ich mit Liebesentzug behandelt. All diese Dinge, die uns eigentlich nicht in einer sicheren Bindung sein lassen, sorgen dafür, dass wir auch später Beziehungen führen, in denen wir nicht sicher und nicht gut sind. Und das habe ich schon mitgenommen und habe ich verstanden. Und das war ein großer Wendepunkt auch in meinem Leben, zu sagen, warte mal, ich muss das Ding drehen. Ich muss raus aus diesem Muster, damit ich auch andere Menschen interessant finde. Weil die haben mich ja früher gelangweilt. Man kennt es ja, man verliebt sich eher in die...
Ja, ja, das Thema hatten wir beim letzten Mal schon.
Genau, in die Batmänner. Und zu verstehen, ey, warte mal, das sind überhaupt nicht die, mit denen ich glücklich werde. Und das Ding dann zu drehen und das auch beruflich noch zu machen. Also ich habe dann so meine eigenen Erfahrungen mit wissenschaftsfundierten Sachen zusammengebracht. Also Theorie und Praxis quasi vereint. Und das fand ich cool. Also das hat mir in meiner Arbeit, damals habe ich ja noch im Knast gearbeitet, als ich die Ausbildung gemacht habe, das hat mir sehr, sehr viel gegeben und gibt es auch heute noch, weil Bindung wirklich für mich das Existenzielle ist, was Menschen überhaupt brauchen, um durch dieses Leben zu kommen.
Ja, ich frage jetzt nochmal nach, wenn es zu viel wird, sag mir das. Hast du mit deiner Mutter oder deinen Eltern dann darüber gesprochen, dass du Misshandlungen erfahren hast? Haben die dir das geglaubt? Hast du überhaupt was gesagt?
Also es war so, dass ich tatsächlich ein paar Tage früher aus dem Kinderheim nach Hause geschickt werden musste, weil Scharlach ausgebrochen war.
Ja.
Und meine Kinder und wir dann alle Kinder quasi mussten das Heim verlassen und wir dann mit dem Zug gefahren sind und meine Eltern uns und die anderen Kinder, die da noch in Dortmund damals am Bahnhof uns abholten, sahen, wie wir aussahen. Und ich war nicht die Einzige, der es schlecht ging da und die eben diese Misshandlung erfahren hat. Und die waren tiefst schockiert und sagten, oh Gott, wie seht ihr denn aus? Ne? Ihr seid also blass und abgemagert. Und da kamen ein paar Eltern zusammen, die sich dann getroffen hatten und sich gefragt haben, wieso kommen unsere Kinder in so einem schlechten Zustand zurück? Und die sind denen dann auf die Spur gegangen und es gibt auch Fernsehberichte darüber und da gab es dann eine Elterninitiative tatsächlich, die sich dafür eingesetzt haben, dass dieses Heim an der Nordsee damals tatsächlich beobachtet wurde und das ist ein paar Jahre später auch aufgrund dieser Elterninitiative tatsächlich geschlossen worden, ja.
Ah, okay.
Mich hat keiner so wirklich gefragt, was passiert ist. Also es gab nicht den Dialog, Mensch, Kind, erzähl doch mal, was passiert ist. Also meine Eltern wussten nicht wirklich, was passiert ist von mir. Ich war 6. Ne? Also,
okay, das ist auch schwer zu formulieren, wenn man 6 ist. Ne?
Genau, ich hätte es, glaube ich, auch in Worte nicht fassen können. Ja, aber das ist, ich habe Tagebuch geschrieben sehr früh und da sind dann immer wieder die Geschichten hochgekommen, Bilder hochgekommen. Mhm. Und ich habe das selbst in den, also wenn man therapeutische Ausbildung macht, macht man auch sehr viel Eigentherapie und habe das dann da sehr gut bearbeiten können. Das war mir mit 6 nicht bewusst.
Nee, aber es war nicht so, dass man dir nicht geglaubt hat. Also so, dass man sagt, war doch alles ganz so schlimm. Das hat ja auch ein bisschen was mit Vertrauen und mit Bindung und Bindungsangst zu tun, wenn man da nicht das Gefühl hat, dass einem zugehört und dass einem geglaubt wird, zum Beispiel.
Also wie gesagt, ich habe nichts gesagt, was sie hätten glauben müssen. Das war so ein bisschen, also ist eher was anderes, so wie wenn ich als Kind sage, der Onkel hat mich irgendwie komisch angefasst. Weißt du, ich habe ja nicht gesagt, ich habe da gelitten, sondern die haben einfach das gesehen und haben sich Gedanken gemacht und haben dann ein bisschen recherchiert und haben mal nachgefragt und haben gemerkt, Mensch, die Aussagen sind komisch und wir haben jetzt schon mal andere Eltern auch getroffen, die das Gleiche gesagt haben, dass die Kinder eher im schlechteren als im besseren Zustand zurückgekommen sind. Also das war eher das, was die Eltern daraus gesehen haben. Aber meine Eltern wären auch nicht auf die Idee von Misshandlung in dem Sinne gekommen, glaube ich, das Wort. Wer ihn, weiß ich nicht, ob sie es so gesehen hätten. Ich weiß es nicht. Es gab aber auch kein Gespräch als Erwachsene zwischen uns über dieses Thema tatsächlich. Ja. Ich weiß, dass er über Fernsehreportagen, die ich viel, viel später zu dem Thema gesehen habe und wusste, ey, warte mal, da war ich doch, das ist doch das Heim, wo ich war. Und habe dann erst erfahren, dass meine Eltern eigentlich auch Teil dieser Elterninitiative waren.
Ah, ja.
Also es war kein Gespräch, was ich mit meinen Eltern jetzt direkt an der Stelle geführt habe.
Ja, okay.
Schade, hätte ich gerne später irgendwann gemacht.
Ja, wäre später vielleicht, aber gut, ne, alles geht halt nicht. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, du hast mal gesagt, und das hängt vielleicht auch damit zusammen, das kannst du mir aber gleich erklären, Sicherheit ist sexy. Hat das damit zu tun oder ist das jetzt völlig aus dem Kontext gerissen?
Nee, das hat, ist genau der richtige Kontext dafür.
Ja.
Also ich glaube, dass wir Menschen in der Lage sind, gute Beziehungen zu führen, wenn wir uns in ihnen sicher fühlen.
Mhm.
Und ich fühle mich nur dann sicher, wenn ich wirklich eine sichere Bindung zu einem Menschen eingehen kann.
Mhm.
Wenn ich selber aber ein unsicherer Bindungstyp bin, weil ich eben zum Beispiel, so wie ich jetzt auch, Bindungsängste habe oder Bindungsirritation habe, weil ich eben eine wirklich feste, sichere, gute Bindung gar nicht in der Form erfahren habe, wie ich als Kind es brauche, dann werde ich immer irgendwelche Irritationen auch in meinen Beziehungen kreieren. Auf unterschiedlichste Art und Weise. Es gibt unterschiedliche Bindungstypen oder unterschiedliche Bindungsmuster. Aber es gibt eigentlich nur vier wirkliche Typen, die man beschreiben kann.
Mhm.
Und das, der Schlüssel und wie man da rauskommt, ist immer Sicherheit. Jetzt gibt es so natürlich Menschen, die sagen, ja, aber eine richtige, wirkliche Sicherheit gibt es ja gar nicht. Nichts im Leben ist wirklich sicher, bla bla bla. Das Maximale an Sicherheit, was uns möglich ist. Und das heißt auch, die Verbindung mit mir muss sicher sein. Das heißt, ich muss mir lernen zu vertrauen, zu wissen, wer ich bin, was ich kann, was ich will, was ich brauche, wie ich das umsetzen kann, dass ich das bekomme, was ich brauche. Meine inneren Anteile dürfen sicher sein, also sich sicher sein, dass sie gesehen werden, dass ihre Bedürfnisse befriedigt werden. Wenn ich in mir ein sicheres, gutes Team habe oder bin, kann ich auch ein sicherer Partner für mein Gegenüber sein.
Ja.
Wenn ich aber ständig an mir zweifle, wenn ich immer aufgrund meiner eigenen Muster versuche, irgendwelche Spielchen zu spielen oder on-off oder ja-nein oder was weiß ich, was dann alles passiert, dann bin ich kein sicherer Partner und dann werde ich auch keine gute Beziehung führen. Und dass die Menschen einfach mehr erkennen, dass Sicherheit immer der Schlüssel ist und dass Sicherheit auch das echte Vorspiel ist. Also im Sinne von eine wirklich gute, erfüllte Beziehung zu führen. Oder wenn zwei Menschen abends miteinander Sex haben wollen, geht das nur über Sicherheit.
Ja, definitiv.
Wenn sich zwei Menschen miteinander unsicher fühlen, kann das sehr heiß sein. Das kann auch trotzdem vielleicht wilder Sex sein. Aber danach ist er leer. Also es ist so schaler Sex, weil es bleibt nur der kurze Moment, aber danach bleibt nichts, weil keine Nähe dabei war. Für manche ist das der Weg, weil sie Nähe gar nicht aushalten können, aber ich glaube, die Sehnsucht nach Nähe haben wir einfach alle.
Mhm.
Und wenn Menschen merken, dass sie eigentlich erstmal sichere Menschen werden dürfen, damit sie auch sichere Partner sein können, würde sich sehr, sehr viel an unseren Beziehungen verändern.
Ja, das glaube ich auch.
Machen leider viele Menschen nicht, weil sie sich diese Fragen auch gar nicht stellen. Also viele wünschen sich tolle Beziehungen und merken gar nicht, dass sie aber der unsichere Faktor sind.
Ja, also manche wünschen sich ja auch einen Partner, um sicherer zu werden.
Ne? Absolut, absolut.
Ja, und das ist natürlich, das funktioniert nicht. Kann ich
gar
schon
nicht
sagen, auch wenn wir jetzt hier gerade nicht in der Beratung sind, das funktioniert nicht.
Nee, wenn ich jemanden brauche, um mich besser zu fühlen,
genau, dann sind wir auf dem ganz falschen Dampfer.
Ja, genau. Absolut.
Jetzt brauche ich kurze und knackige Antworten von dir. Da muss ich auch mal auf meine Notizen gucken. Die hatte ich mir nämlich extra aufgeschrieben.
Mhm.
So, jetzt kommt's. Drei Sätze. Kurz und knackig, die Männer ab 50 von dir hören sollten.
Sei ein sicherer Partner für deine Frau oder deinen Mann, was auch immer. Also sei ein sicherer Partner. Liebe dich und das Leben wirklich in vollen Zügen. Und es ist nie zu spät, um glücklich zu sein.
Oh, das ist schön. Ich glaube, das schreibe ich mir hinterher ab. So, noch mal kurz und knackig. Was verwechseln Männer oft bei Sex beziehungsweise Nähe?
kurz und knackig.
Erwischt!
Ich glaube, dass das genau das Ding, was wir gerade besprochen haben. Männer verstehen nicht, dass die Frau sich erst sicher fühlen muss, bevor sie zum Sex bereit ist. Und verstehen nicht, wie sie das Schloss knacken, wenn Frau nicht selber schon in der Stimmung ist. Also sie gehen, glaube ich, den falschen Weg und sie verstehen nicht, was Frau wirklich braucht und verwechseln, glaube ich, das Ding von, ich habe doch alles für dich getan, mit, dass das aber nicht unbedingt das ist, was Frau in dem Moment braucht. Und sie verstehen nicht, dass Reden manchmal Sicherheit vermittelt. Also wenn noch was im Raum ist, was stört, muss das bereinigt werden. Und dann braucht es das Gespräch, weil danach ist Nähe wieder möglich. Nähe ist nicht herstellbar durch den Touch an den Po oder an die Titten und jetzt lass uns mal hier Barolli machen. Das ist es nicht. Also das so ist es einfach nicht.
Das gibt es doch nicht. Ja. Ja, das müssen wir den Männern tatsächlich nochmal, nicht allen, ne? Ich nehme da wieder ein paar raus, aber das müssen Männer auch irgendwann, ich hoffe ja einfach so, dass sie es irgendwann mal verstehen. Ich bin gespannt. Ne? Ja, jetzt kommt nochmal ein Glaubenssatz über Männer, den du abgelegt hast.
Ich glaube, das ist, Männer wollen immer nur das eine. Das stimmt überhaupt nicht. Habe ich früher so gedacht.
Ein weit verbreiteter Satz.
Ja, das ist Quatsch. Also das habe ich inzwischen ganz anders erfahren. Also das ist so ein, oder Männer können nicht über Gefühle reden, ist auch so ein Ding. Das stimmt überhaupt nicht.
Ja, das
sie wissen manchmal nicht, wie es geht.
Ja.
Oder Männer sind immer die Stärkeren. Ach Gottchen. Nö.
War ja schon viele Glaubenssätze, ne? Das ist schon interessant, das kommt ja auch in diese feministische Geschichte so ein bisschen mit rein, ne? Wo man dann so merkt, Mann ist A, nicht gleich Mann und Frau ist auch Mann und kann sein und überhaupt alles ist eigentlich gleich.
Absolut, ja.
So,
witzig.
Dein Ein-Minuten-Check. Woran erkennst du, ob ein Paar Nähe üben will?
Indem sie das umsetzen, was sie sich selber wünschen. Also wenn das Paar zum Beispiel sich mehr Harmonie wünscht, damit sie auch mehr in die Nähe kommen können, merke ich daran, wenn sie aufhören, Recht haben zu wollen. Also wenn einer von beiden immer noch darauf beharrt, in Diskussionen oder Streitigkeiten, ja, ich habe aber Recht, dann wird es nicht passieren, weil dann bleibt es in der Distanz. Also wenn sie wirklich schafft, dieses Recht haben wollen, erstmal aufzugeben, und sich wirklich nackig machen im Sinne von, ich teile dir mit, was in mir vorgeht, ohne dass ich gleich will, dass du irgendwas damit machst, sondern ich möchte mich einfach nur mitteilen. Also wenn sie wirklich der Nähe eine Chance geben, dann funktioniert das. Und wenn ich das sehe, dass sie das auf dem Prozess oder auf dem Weg, den wir miteinander gehen, umsetzen, weiß ich, ey, ihr meint's wirklich ernst. Ihr wollt wissen, was ist für euch noch drin.
Ja, schön.
Wenn ich merke, die streiten eigentlich weiter oder geben Schuld. Oder wir hatten keine Zeit, unsere Hausaufgaben zu machen, dann weiß ich schon, okay, Leute, ihr
meint
es nicht ernst.
Ja, dann braucht man eigentlich nicht weitermachen, ne?
Manchmal braucht es 2-3 Anläufe, manchmal muss einer mehr nochmal einsehen, dass er auch was tun muss als der andere, aber wenn es dann immer noch nicht passiert, dann wollen sie nur jammern, aber sie wollen nicht wirklich verändern.
Brichst du in solchen Fällen auch von deiner Seite aus Therapien ab? Also, dass du sagst, Entschuldigung, wir haben es jetzt irgendwie 5-mal versucht, ihr macht eure Hausaufgaben nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass wir weiterkommen. Von meiner Seite aus sehe ich es nicht so, als ob es Sinn macht. Passiert das auch? Also jetzt nicht so krass gesagt, nicht so, also du weißt, du wirst es deutlich sensibler machen als ich, aber wie passiert das?
Also ich bin schon eine Frau der radikalen Worte. Ich frage dann schon ziemlich schnell, so, was wollt ihr hier wirklich? Also was wollt ihr? Ihr habt dafür bezahlt. Was wollt ihr? Und was können wir machen? Dass ich wirklich was abgebrochen habe, ist, jetzt würde ich würde es gerade nicht wissen, weil wir irgendwie einen Weg kriegen. Also irgendeinen Weg kriegen wir. Und wenn es nur ist, ja, werden wir nur lernen, vielleicht dann uns zu trennen oder zu verstehen, dass es mit uns doch nicht ist. Also, das hört sich jetzt doof an, aber irgendwo packe ich die, dass die schon irgendwas machen. Das kann sein, dass die nicht so erfolgreich sind mit dem, was sie sich vorgenommen haben oder dass es länger braucht oder so, das schon. Aber dass ich wirklich was abbreche, also weil sie merken das dann ja, wenn ich das anspreche mittendrin und sie auf den Topf setze, merken sie ja schon, okay, wir haben jetzt hier die Chance, entweder wir verjubeln es. Was dann eher ist, die kommen nicht wieder. Das habe ich schon häufiger gehabt. Ja. Na, also, dass ich es abbreche, eigentlich nicht, weil ich immer sage, ich bin hier, ich bin die Konstante, sie können, ne, also wir können oder ihr könnt, duzt meine, also Paare in der Regel immer, also ihr könnt entscheiden, ich bin hier. Also, dass ich den Kontakt abbreche, eher nicht, aber was passiert ist, die kommen dann nicht wieder. Das habe ich öfter. Okay. Also, das nicht öfter, aber das passiert aber manchmal. Das passiert. Das passiert, ja, das passiert. Oder, dass nur einer von beiden wiederkommt, das passiert auch.
Gibt es irgendeine Intervention, die zu 80% in allen Fällen irgendwie sofort Wirkung zeigt?
Achte auf deinen Körper, achte auf das, was jemand tut und glaube nicht alles, was du denkst. Also wenn ich das als Übung umsetze, manchmal zum Beispiel im Streit mal die Klappe zu halten und sich Rücken an Rücken zu stellen und einfach mal nur gemeinsam atmen, danach wissen die gar nicht mehr, warum sie gestritten haben, in der Regel. Also mal Sprache raus, ich bin totaler Fan von Sprache und Kommunikation, aber manchmal ist es gar nicht mehr das, worum es geht, sondern dann hat man sich in irgendwas reingesteigert oder will Recht haben, wie auch immer. Klappe halten, kurz hinstellen, Rücken an Rücken, einfach nur die Atmung fließen lassen und zack ist wieder Nähe da, auch körperlich Nähe und drehen sich um, nehmen sich in den Arm und wissen meistens danach gar nicht mehr, was war jetzt das Thema, worüber haben wir uns jetzt gerade gestritten, weil es nicht wichtig war. Sondern weil es nur was war im Nervensystem, was ich abreagieren wollte, hilft super die Übung. Geht sehr schnell, sehr effektiv.
Hört sich gut an, könnte ich mir gut vorstellen. Wieder kurz und knapp, Nähe oder Freiheit?
Beides. Beides zusammen.
Das wäre das Optimum, oder?
Das ist so. Das ist das, was es am glücklichsten macht. Es darf, also verbindliche, unverbindliche Nähe. Also es darf verbindlich sein, freie. Verbindlich freie Nähe. Das ist, glaube ich, das Grundrezept.
Ja. Beim ersten Date, Strandspaziergang oder Couch?
Strandspaziergang.
Finde ich auch super.
Das ist ja naheliegend hier bei uns, aber ich brauche gerade kein Date, aber ich wäre lieber also am Strand als auf dem Sofa.
Es kann ja auch ein Spaziergang im Wald sein, aber Strandspaziergang passt jetzt eigentlich gerade so gut.
Ja, Spaziergang finde ich mal gut als
sofort
Date.
Sofort Deeskalationssatz, gibt es den überhaupt?
Es ist, glaube ich, eigentlich immer der Satz von, es tut mir leid. Das hilft, glaube ich, immer, wenn ich merke, dass ich irgendwas eskalieren muss. Manchmal ist es auch einfach, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Also auch das, Grenzen setzen, kann auch deeskalieren. Also wirklich sehr, sehr klar sagen, und hier ist jetzt meine Grenze.
Was hältst du von dem Satz, kannst du das bitte nochmal wiederholen? Was hast du gerade genau gesagt?
Was meinst du damit, finde ich besser? Also ich frage dann immer genau, was meinst du damit? Also ich lasse nicht jemand den Satz wiederholen, sondern ich frage nach, was genau meinst du damit?
Ja. Dass das Rausgepurzelte nochmal sortiert wird.
Genau, weil er muss nicht nochmal sagen, ich kann gut hören bis jetzt noch, er muss nicht nochmal sagen, was er gesagt hat oder das dann wiederholen, sondern er soll mir sagen, was meint er damit?
Naja, manchmal wird es den Leuten ja erst bewusst, wenn jetzt einer sagt, du bist echt eine blöde Kuh, dann kann man sagen, kannst du es bitte nochmal wiederholen? Und dann wird man sich vielleicht erst dadurch bewusst, habe ich letztens mal irgendwo gelesen, habe ich aber noch nicht ausprobiert, weil zu mir sagt selten einer blöde Kuh, Gott sei Dank nicht. Ja, werde ich aber dann mal ausprobieren, beides. So, jetzt kommt nochmal der letzte Moment, wo du Mist gebaut hast und wie du es wieder repariert hast. Jetzt sag nicht, du hast nie Mist gebaut. War dich. Von wegen.
Ui, das ist jetzt, also im Beruflichen oder in Beziehung? Oder
kannst du dir was aussuchen? Ich weiß ja nicht, wo du generell so Mist baust.
Also klar habe ich schon auch Mist gebaut in irgendwelchen Sachen, dass ich mir Projekte vorgenommen habe. Und das hat nicht in der Form dann so geklappt. Ich bin ein großer Fan davon, mich selber zu entschuldigen bei mir selbst und auch, Vergebung. Also das ist, glaube ich, für mich immer der Schlüssel. Ich halte mich ungerne mit sowas auf, dass ich kann dann über mich mal kurz meckern. Früher war es viel schlimmer. Heutzutage bin ich sehr schnell dabei zu sagen, ey, es tut mir leid, sorry, und vergebe mir und anderen sowieso. Also ich bin null nachtragend, auch mir selbst gegenüber. Mit mir am kritischsten, das auf jeden Fall. Aber wenn ich mal missbaue, stehe ich dazu, dann sage ich das, dann tut es mir schnell leid. Und ja, so.
Dann kommt jetzt meine letzte Frage an dich. Warum Mallorca?
Weil schön. Weil gute Infrastruktur. Also es war gar nicht immer das Ziel, dass es unbedingt Mallorca sein muss. Es war das Ziel immer ans Meer und da, wo warm. Mhm. Und Mallorca ist einfach, weil EU, das war erstmal noch ein bisschen einfacher, um umzuziehen. Und es hat die beste Infrastruktur. Also du kommst einfach hier am besten weg, wenn man noch irgendwo hin muss, weil André einfach auch noch häufiger fliegen muss beruflich. Ja. Und das war von allen anderen Inseln her einfach schwieriger. Weil wir Mallorca einfach schön finden, tatsächlich. Also ich liebe die Landschaft hier. Ich finde es hier sehr, sehr schön.
Ja, es ist auch total schön da.
Genau. Und das war tatsächlich einfach nur, es war am naheliegendsten. Es ging am schnellsten und am einfachsten. Ich weiß auch noch nicht, ob es das Ende der Fahnenstange ist. Also es kann auch sein, dass es uns noch mal ganz woanders hinzieht. Mallorca war einfach naheliegend. Das ging schnell, es war einfach und war schön.
Ja. Ich meine, ich wusste ja schon, warum, wieso, weshalb, aber ich wollte es halt unserem Publikum nochmal nahe bringen, damit du erklärst, wieso, warum. Und ich war da und mir hat es auch sehr gut gefallen da. Und wir sehen uns ja demnächst auf einer anderen kleinen Insel.
Oh, wie Ibiza!
Genau. Ja, wie Ibiza. Dann werde ich mal gucken, ob es mir da vielleicht gefällt.
Die ist auch wunderschön. Das war unsere erste Überlegung tatsächlich, weil unser erster gemeinsamer Urlaub vor 10 Jahren war Ibiza und da das war auch wunderschön. Aber von Ibiza kommst du im Winter nicht weg, immer nur über Mallorca. Und dann hast du manchmal 4, 5, 6 Stunden Aufenthalt auf Mallorca, bevor du weiterfliegst. Und das ist einfach total nervig.
Ja, für André ist das halt doof. Ne?
Genau, und Ibiza ist einfach noch teurer auch als Mallorca. Ja. Aber sehr schön. Ich finde Ibiza auch super schön.
Ich bin sehr gespannt. Wir werden dort ein Glas Vino trinken.
Auf jeden Fall.
Ich wäre im Prinzip hier mit meinen Fragen durch.
Super.
Wenn du irgendetwas zu sagen hast, kannst du das natürlich jetzt jederzeit tun.
Vielen Dank. Das hat mir viel Spaß gemacht. Also es gibt echt einen Unterschied, ob man mal so andere Fragen gestellt bekommt, als immer nur so irgendwie, was sind deine Hobbys? Also ich finde das schön. Ich weiß, ich hoffe, euch gefällt das auch und vielleicht konntet ihr das ein oder andere auch noch von mir erfahren. Und wenn ihr Fragen habt oder was oder euch noch Fragen einfallen, ihr könnt das auch gerne mal in die Kommentare schreiben oder uns schreiben. Also ich bin immer ganz offen und beantworte immer
gerne. Seid gerne neugierig.
Seid gerne neugierig, genau. Genau, supi.
Ja.
Ansonsten habe fertig.
Wir haben fertig, genau.
Wir haben fertig.
Du darfst jetzt das Schlusswort wieder übernehmen.
Dankeschön. Also der Abschluss ist ja immer Daumen hoch, Kanal abonnieren, was in die Kommentare schreiben und Kuss und Schluss. Tschüss.
Ja, tschüss.